Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Wenn etwas nicht so läuft, wie du denkst, denk anders. Nicht unbedingt einfach, aber ich finde sehr erstrebenswert, denn es erleichtert dein Leben ungemein. Was dir dabei helfen kann? Mir hilft die Philosophie von Lachyoga. Damit gelingt es mir immer häufiger, durch die Humorbrille zu schauen und ich erlaube mir, eine neue Perspektive einzunehmen. Außerdem kann ich immer direkter über missglückte Sachen lachen. Lachen als Entstressung und Stimmungsaufhellung. Ich möchte dich herzlich zum Andersdenken einladen. Insbesondere in Situationen, in denen es eben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Eine meiner Lieblingsgeschichten zum Andersdenken möchte ich dir dazu erzählen. Aus einer Zeit, wo es im Supermarkt kein Toilettenpapier mehr gab. Ich stand an der Kasse, als mir plötzlich jemand mit dem Einkaufswagen gegen meine Beine titschte. Als ich mich leicht angesäuert umdrehte, sah ich gerade noch, wie ein älterer Herr mit seinem Wagen nach links abdrehte und mit forschem Schritt auf die Blumen zusteuerte. Er schnappte sich einen Blumenstrauß, drehte sich zu mir um und strahlte mich an und sagte, wenn es schon kein Toilettenpapier gibt, dann kaufe ich mir eben Blumen. Ich war echt perplex und wir mussten beide herzhaft lachen. Er war zufrieden und mein Ärger war total verflogen. Im Gegenteil, ich habe Freude bis heute, wenn ich euch davon erzähle. Ich freue mich, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens eine Frau begrüßen zu dürfen, die es wunderbar im Blick hat, ihre Heiterkeit zu leben und sich frech und frei erlaubt, anders zu denken. Da, wo es nicht so läuft, wie sie es sich vorstellt, hilft ihr ein fantastischer Spruch der Holländer. Geht es nicht so, wie es muss, dann muss es geht halt so, wie es geht. Als Botschafterin des Lachens freut mich sehr die Botschafterin des Glücks, Maike van de Boom, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Liebe Maike, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte erst einmal selber vor.
Ja, guten Morgen. Das hast du doch schon prima gemacht. Ich denke, okay, was kann ich jetzt noch erzählen? Gut, ich bin sogenannte Glücksforscherin, aber mir selbst ernannte und aber auch so gehandelte sozusagen. Wie soll man sich nennen, wenn man sich halt mit dem Glück beschäftigt, aber halt nicht irgendwie an der Uni lehrt, sondern vor allen Dingen das Glück erforscht, dadurch, dass du mit den Menschen redest in der ganzen Welt und meistens in den allerglücklichsten Ländern der Welt. Das habe ich gemacht. Also ich bin durch die Welt gezogen, durch die 13 glücklichsten Länder der Welt, habe die Menschen dort befragt, warum die glücklicher sind als wir in Deutschland oder aber warum sind die eigentlich glücklich und welche Tipps haben die eigentlich für uns? So, das war die Frage und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Und dasselbe habe ich nochmal gemacht, weil ich dachte, okay, aus dieser Forschung kam halt heraus, dass es bestimmte Werte sind. Also Glück ist ja nicht irgendwas, wonach man die ganze Zeit versuchen muss zu streben, sondern das Ergebnis der Werte, die du lebst im Leben, was du wichtig findest, welche Prioritäten du setzt. Und da kamen so Werte raus wie Freiheit, Vertrauen, Zusammenhalt, Humor auch und Gelassenheit. Und das, ich hatte immer so das Gefühl, das war ja ein Bestseller, dass die Leute das dann verschlungen haben und dachten, ja, habe ich verstanden. Und dann aber, sobald sie irgendwie durchs Drehkreuz bei der Arbeit gingen, hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt haben wir es wieder total vergessen. Und deshalb dachte ich mir, ich fahre nochmal los und diesmal nicht durch die 13 glücklichsten Länder der Welt, sondern ich fahre nochmal los und schau mir die Arbeitswelt an. Also da hinterm Drehkreuz, und da bin ich in die skandinavischen Länder gefahren. Mhm. Weil ich dachte, da bin ich ein bisschen näher. Mhm. Und dort habe ich 30 Unternehmen besucht. Und jetzt muss ich mal gerade, du hast ein Ding gehört, wie unprofessionell. Ich habe hier irgendein Programm an, was mir Nachrichten schickt. So, habe ich ausgemacht. Ja. So, jetzt geht's weiter. So, ich war leicht abgelenkt. Und da war ich, genau. Also bin ich nach Skandinavien gefahren. Und da bin ich da letztendlich auch hingezogen. Weil ich die Mentalität fantastisch finde. Jetzt wohne ich in Schweden und hier spreche ich mit Stockholm.
Du hast eben schon ein paar ganz wichtige Sachen gesagt, finde ich. Das eine, wo du eben gesagt hast, die Botschafterin des Glücks, selbst ernannt und nicht in der Uni. Und ich finde es gerade so gut, dass du ja so dicht an die Menschen rangegangen bist, weil wie kann man es besser erforschen, als die Menschen direkt anzusprechen und das mitzubekommen. Und dann das zweite, was ich so wichtig fand, was du gerade gesagt hast mit dem Drehkreuz, weil das, denke ich, ist eben mit vielen Sachen so. Das erlebe ich ja auch beim Lach-Yoga, dass man halt eben nicht nur hingeht und sagt, jetzt lache ich eine Stunde und dann gehe ich wieder nach Hause und dann ist es vorbei. Es geht ja darum, wie kann ich es integrieren? Wie kann ich das Lachen integrieren, die Kraft davon, das Glück integrieren? Also genau das ist ja das Ding. Wie kriege ich es denn in mein Leben transportiert? Was ist so deine Vorstellung von dem, was du jetzt rausgezogen hast aus all dem, wie man das am besten integrieren kann?
Ja, also man braucht zwei Sachen dazu, finde ich. A ist Mut und zweite ist B, also B, guten Morgen. B ist Disziplin. Das klingt immer jetzt so im Zusammenhang mit Lachen und Glück, glaube ich, ein bisschen strange. Ja, Mut ist einfach sehr wichtig, weil zum Glück gehört, dass du wagst, Dinge zu tun, wagst, Beziehungen einzugehen, weil die eindeutig glücklich machen, wagst aber auch, dein eigenes Ding zu machen. So, dass dir, was andere denken, nicht unbedingt so wichtig ist, sondern dass du dich entscheidest, das zu machen, was am besten zu dir passt. Ja, und das ist immer ganz schön, weil die zwei Sachen verbinden ja das Ich, also mein, was ich will, und aber auch was andere wollen. Und das finde ich sehr, ich habe letztens mal einen Vortrag gehalten beim Unternehmen und die hatten einen schönen Spruch, den fand ich total gut. So, für das Wir brauchen wir mehr von dir. So. Und das Schöne ist ja, dass das auch glücklich macht. Also es ist ja nicht so, dass wenn du dich anstrengst, so dein Leben einzurichten oder bestimmte Werte zu leben, das ist nämlich nicht immer einfach. Ne? Also Leute denken ja immer bei Glück, rosa-rote Brille, und da hängst du einfach mal lässig nach hinten, schlägst die Beine hoch und du schlürfst deinen Kaffee und dann bist du glücklich. Ja, aber nur kurzzeitig, sondern wenn du echt wirklich die Werte leben möchtest, die glücklich machen, dann ja, da brauchst du halt, kommen wir zu Punkt 2, Disziplin, weil man oft wieder die Sachen halt, wie bei deinem Lach-Yoga, man geht da hin und dann denkt man, mache ich. Und dann hat es wieder vergessen. Hm. Also disziplinierte Leute, die sind ja nicht unbedingt besser darin, Sachen zu vermeiden oder zu widerstehen, sondern in der Tat sind besser, sie zu vermeiden. Also gar nicht erst in die Versuchung zu kommen. Weil sie halt zum Beispiel den Wagen nicht durch die Süßwagenabteilung schieben, sondern wenn sie Hunger haben, diese Süßwarenabteilung halt meiden. Ist ja auch schlau, ne? Bedeutet das einfach nur Disziplin, dass du dich daran erinnerst, also nicht vergessen, was du dir vorgenommen hast. So, mehr ist das nicht. Und die zwei Sachen sind sehr wichtig, um solche Sachen umzusetzen. Und dann gibt es natürlich aber ein paar kleine Tricks, wie man sozusagen die Zündung vom Motor anstellen kann. Wir haben ja oft so in Deutschland so ein bisschen die Neigung zu denken, wenn ich negativ denke oder auf jeden Fall kritisch, du weißt, also immer so, ach, was, ja, das ist natürlich positiv, aber, ne, dann haben wir immer so ein bisschen die Neigung zu denken, das wäre ein Zeichen von außerordentlichem Intellekt. Und das ist natürlich, ja, dass du davon wegkommst, da hast du natürlich in deinem Gehirn schon einige Bahnen angelegt, auf denen du immer, also ich nenne das immer so ein bisschen jetzt, wir haben ja leider keinen Schnee, wir können auch nicht Skifahren, deshalb finde ich das Bild ganz schön, stell dir vor, du bist immer auf der Piste, du fährst immer dieselbe Piste runter oder du bist beim Langlauf-Skifahren immer in derselben Loipe. Und die hast du halt so eingefahren, also so denkt man und so ist das Leben. Ja, aber links und rechts von dir ist noch unglaublich viel Weite von unberührtem Schnee, den du auch gehen kannst. So, und dann mal zu wagen, von dieser Loipe abzuweichen und die Dinge halt mal anders zu sehen. Und am liebsten also auch positiv. Weil das ist ja auch ja, so ein Vorurteil, was du ja auch gesagt hast, gegenüber Menschen, die viel lachen oder positiv sind oder so, dass sie so einen leichten Anflug von Naivität haben. Was im Übrigen, ein Architekt sagte in Norwegen, übrigens eines der berühmtesten Architektenbüros der Welt, die auch den Times Square neu gemacht haben, so ein bisschen Naivität, das ist dem Glück ganz zuträglich. Also weil er gesagt hat, so Erfahrung ist so ein bisschen das Schlimmste, was dir passieren kann. Also dieser neue Blick, positive Blick auf Sachen ist für das Glück ganz praktisch. So, aber da muss man halt erstmal irgendwann mit anfangen. Und es lohnt sich halt auch. Ne? Also vor allen Dingen jetzt, während Corona, hört man ja, dass man das eigentlich nicht dürfte.
Was also dürfte, was dürfte, so. Ach so, das, oh, das ist gerade so wichtig, ne? Gerade so wichtig, das zu pflegen, ne?
Ja, es ist Glück, während in einer sehr ernsten Situation wie jetzt, kommt ein bisschen unbedarfter daher, als ob man die Realität zwischen Anführungszeichen oder die Situation nicht richtig einschätzen würde. Aber gerade jetzt brauchen wir ja die Energie, die wir bekommen durch glücklich sein oder durch die positive Haltung. Weil wenn wir die Dinge negativ sehen, und so sind wir ja leider schon vorprogrammiert, das wissen wir alle, eine schlechte negative Mail bleibt länger hängen als eine positive. Wenn du irgendwas Negatives hörst, dann brauchst du 5 positive Dinge, um das wegzumachen. Das heißt, wir sind einfach von früher schon mal, also die Fabrikseinstellungen unseres Hirns sind einfach so, weil das einfach praktisch war, vor 5000 Jahren mal vom Schlechtesten auszugehen, wenn der Säbelzahntiger vor dir steht, und nicht zu denken, der will bestimmt nur spielen. Deshalb ist es ja so schwer, da rauszukommen sowieso. Ne? Deshalb hungern wir ja immer nach diesen negativen Nachrichten. Und es ist leider etwas, das jetzt so eingerichtet ist. Und das war auch sinnvoll damals. Dann kam eine Stressreaktion, weil dann mussten wir Fight oder Flight machen und rauf auf den Baum oder wegrennen. Und jetzt haben wir aber diese Säbelzahntiger nicht mehr. Diese Säbelzahntiger sind jetzt auf einmal Corona oder eine übervolle Mailbox oder Stau. Das ist auf einmal der Säbelzahntiger. Aber das ist nicht mehr sinnvoll, da total gestresst zu sein. Also Fight oder Flight, das geht auch in Corona nicht auf. Ja, sondern wir müssen einfach bedacht sein und unsere Energie nutzen und zu schauen, wie wir damit kreativ umgehen können. Und dann ist es einfach besser, wenn man gut drauf ist, weil dann wird das Gehirn nämlich nicht gestresst, sondern im Gegenteil, da bekommst du sehr viele Hormondusche, die an Glückshormonen, die dafür sorgt, dass sich dein kognitiver Rahmen eben weitet. Und dann sind wir kreativ. Das brauchen wir jetzt. Und dann sind wir produktiver. Also 32% brauchen wir jetzt auch. Und wir arbeiten besser zusammen. Also alles, was uns eigentlich gut tut, ist dann möglich. Und dann haben wir auch mehr Energie. Wir geben aber auch mehr Energie anderen Menschen. Und deshalb ist es für mich unverständlich, jetzt zu sagen, okay, Krise, Katastrophe und jetzt seid mal alle gestresst und so weiter. Und so wenig in der Kommunikation darauf zu achten, den Menschen auch was Positives mitzugeben. Das finde ich jetzt gerade in der allgemeinen Kommunikation, das merke ich halt, ja, nur gut, jetzt ist hier Schweden oder vielleicht nicht so ein gutes Vorbild, weil wir jetzt gerade auch Probleme haben. Trotzdem ist hier mehr Gelassenheit. Das kannst du jetzt wieder sagen, doof, aber an der anderen Seite merke ich oft, wenn ich nach Hause komme, dass so eine Grundangst da, die uns total stresst, über Monate schon. Und das ist nicht gesund für den Körper. Und das schwächt dein Immunsystem im Übrigen auch.
Genau.
Und das ist einfach nicht gut für die Gesellschaft. Weil dann haben wir nicht mehr diese Neigung zusammenzuhalten, sondern wir haben die Neigung auseinanderzubrechen, was wir ja ganz oft sehen, ne? So ein bisschen das Gegeneinander und aufeinander zeigen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass auch die Medien oder die Regierung mehr in positiven Terminologien spricht. Also, oder mehr das Positive auch trotzdem benachdrückt. Ja. Genau.
Ja, das ist ein ganz großes Plädoyer. Ja, da schließe ich mich total an, weil ich finde auch, es hat sich auch immer wieder gezeigt, wie wichtig Humor, Lachen, Witz und all das in Krisen ist. Ich meine, es gab schon immer Krisen. Es gab Kriege, es gab andere ganz starke Beanspruchungen. Und das heißt, in der Krise blüht der Witz. Also es zeigt ja auch, wie der Bedarf, wie das Bedürfnis danach ja auch so da ist. Und dass die Menschen das auch brauchen, um auch die Hoffnung und die Zuversicht, den Blick in die Zukunft zu halten. Sonst geht uns so viel Kraft verloren, die wir ja definitiv jetzt brauchen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir mehr How-to bekämen. Nicht nur Not-to-do, sondern How-to-do. Weil jetzt, wir haben ja ganz viele Sachen jetzt mit Isolation und freiwillig Quarantäne und all solche Sachen, die ja natürlich sinnvoll sind. Nur dann daran auch einen Aufruf zu koppeln von Jungs, versucht Kontakt zu halten bis zum Abwinken, ja, mit allen möglichen Technologien, mit allem, was möglich ist, auch Möglichkeiten zu schaffen. Denn Einsamkeit ist lebensbedrohlich. Wenn du Schmerzen empfindest, dann hast du einen bestimmten Ort im Hirn, wo das lokalisiert wird. Und das willst du vermeiden. Und dann kommst du in diese Stresssituation. Und da ist der Säbelzahntiger, der wird dich fressen, das tut weh, aua, weg, ne? Stress. So, wenn du aber aus einer Gemeinschaft ausgestoßen wirst, dann wird genau im gleichen Hirnareal, genau an dem gleichen Punkt, wird da auch genau das gleiche System aktiv. Also dieser soziale Schmerz ist genauso stark wie der körperliche Schmerz, denn früher war es einfach nicht so gefährlich, dass der Tiger dich frisst, auch. Aber noch gefährlicher war es, wenn du einsam wurdest. Und deshalb kann Einsamkeit auch zu genau der gleichen Stresssituation führen und das über lange Zeit. Das ist halt einfach gesundheitsschädlich. Es ist gefährlich. Also Einsamkeit wurde gesehen als selbe Gefahr wie Tiger. Von unserem Körper wird das so wahrgenommen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich denke, ja, okay, so, und dann gib doch mal den Menschen Ideen an die Hand, was sie machen können, trotz Quarantäne. Wie sie die Computer nutzen, wie sie Zoom und helfen den alten Menschen, die isoliert sind, mit dem Computer umzugehen. Gib dir Computerkurse, whatever. Mhm. Stehst du, damit sie mit den Enkeln einfach den Zoom-Raum sozusagen oder den aufhaben und dann ist die Familie vielleicht da unterm Baum und sie sind trotzdem zugeschaltet. All solche Sachen, die wissen ganz viele Menschen nicht. Mhm. Sind aber unglaublich wichtig fürs Glück und für die Gesundheit. Weil das hat sich ja gezeigt, dass Menschen, die gute Beziehungen haben, nicht nur glücklicher sind, sondern auch gesünder.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, ne? Dass die Kontakte gepflegt sind und dass nochmal deutlich wird, wie wichtig in Beziehung zu stehen, was das bedeutet. Ne? Mhm. Ja.
Das sehen wir ja jetzt auch mit oh, Entschuldigung, ja. Ich wollte sagen, das sehen wir ja auch mit Homeoffice, dass all die Menschen dachten, ja, endlich kann ich Homeoffice machen. Und dann denken sie, ah, nee, zu Hause, ganz ohne Kollegen, dass man sich auch mal ärgern kann, ist das eben doch nicht so schön. Mhm. Und deshalb werden nie alle immer nur ins Homeoffice gehen, auch wenn sie könnten. Das sieht man ja hier in den skandinavischen Ländern, da darf das ja jeder. Aber trotzdem sind das hier keine, jeder, der kann, ne? Trotzdem sind das keine Weltmeister in Homeoffice, weil die halt auch den sozialen Kontakt brauchen.
Ja, es zeigt einfach nochmal, was wir wirklich brauchen, ne? Von was man immer geträumt hat, was doch schön wäre. Jetzt hat man es, dann kann man wieder abwägen, was braucht man wirklich? Und dann pendelt sie sich vielleicht mal in einer Kombination ein, die dann auch richtig gut ist. Also was ich da auch noch als ganz wichtiges Stichwort so sehe, also sowieso im Leben, aber in diesem Jahr einfach besonders und ja, also ich sage es jetzt nochmal so insgesamt, weil ich weiß ja nicht, wann die Hörer und Hörerinnen diesen Podcast hören. Flexibilität als solches, als ganz, ganz wichtige und wunderbare Fähigkeit, die wir brauchen. Und dein Leben, Maike, ich finde, das ist ein großes Zeichen von Flexibilität. Ich habe das mir so angelesen und ich würde dich bitten, da auch noch was zu sagen. Du bist ja geboren in Deutschland, hast studiert in Holland und bist dann umgezogen nach Mexiko und so weiter. Magst du da gerade mal so deine Chronologie so ein bisschen schildern?
Ja, also ich bin nach dem Abi rüber in die Niederlande, weil ich da einfach Kunsttherapie studieren wollte. Und das ging nicht so auf die Art und Weise, wie ich das wollte. Und deshalb bin ich umgezogen tatsächlich. Ich habe mir Holländisch angeeignet. Also meine Mutter ist zwar Holländerin, aber die hat mich immer einsprachig erzogen. Und da habe ich dann tatsächlich studiert und bin hängen geblieben in verschiedenen Jobs. Habe nie als Kunsttherapeutin gearbeitet übrigens, sondern habe dann Marketing und Sales gemacht und so. Das war der Vorteil. Die Holländer sind ja da ganz locker, die überlegen sich ja, also die schauen dich halt an und sagen, sehen dich halt als Person und überlegen sich, den Rest können wir dir irgendwie beibringen. Okay, du hast jetzt studiert, schön, so, das kannst du auf dem Niveau abstrakt vielleicht denken und den Rest bringen wir dir bei. Also das ist, habe ich schon, also ich war schon immer ein bisschen aufmüpfig, denke ich, aber da habe ich dann zum ersten Mal so auch die Freiheit entdeckt, dass man nicht festsitzt in dem Weg, den man eingeschlagen hat oder in der Loipe, die man sich ausgesucht hat, sein Skiern, sondern dass man in alle Richtungen gehen kann. Dort habe ich dann meinen Mann kennengelernt und dann sind wir nach Deutschland und gleich danach nach Mexiko. 2006 nach Mexiko, das war damals die gefährlichste Stadt der Welt. Mit meiner Tochter, die war dann zwischen ein halbes Jahr und 3 Jahren. Und das war so eine ganz andere Welt. Da konnte ich zwar nicht arbeiten, habe aber ansonsten auch so ein bisschen das Land kennengelernt und bin ja später nochmal zurückgekehrt. Mexiko ist eins der glücklichsten Länder der Welt. Und da musste ich auch gerade dran denken, als du gesagt hattest, gerade in der Krise muss man halt lachen. Und das ist ja genau das, was die Mexikaner mir gesagt haben, während meiner Reise durch die glücklichsten Länder der Welt. Gerade wenn es hart ist, dann musst du lachen und dann musst du tanzen und nicht obwohl, sondern weil. Ja, also wir sollten glücklich sein und viel lachen wegen der Krise. Weil sie einfach gesagt haben, tatsächlich, das Negative hat immer mehr Gewicht als das Positive. Deshalb musst du gerade dem was entgegensetzen. Ne? Und die sagen einfach, heute lesen wir das 100, und das ist echt krass. Also heute lesen wir, dass 100 Menschen gestorben sind, was ja in diesem Land leicht vorkommen kann mit Korruption und Entführung und Drogen und allem Möglichen. Und am nächsten Tag stehen wir wieder mit demselben Elan auf und mit derselben Lust, irgendwas aus unserem Leben und diesem Land zu machen. So. Mhm. Verstehst du? Und diese Energie, dass du mit Humor und Gelassenheit jede Krise meistern kannst, das spüre ich nicht so bei uns. Ich sagte, wie sage ich es nett? Mhm. Na gut, also nach Mexiko bin ich dann wieder zurück nach Deutschland, habe dann mich von meinem Mann getrennt und habe dann in Bonn gewohnt, mir einen Job in der Uni genommen, weil alleinerziehend und als Freiberufler, Kommunikationsberaterin, das war ein wenig zu unsicher für mich in dem Moment. Entsprach mir der Job überhaupt nicht, dass ich mir überlegt habe, okay, da muss ich eh raus. Und wenn ich jetzt aber einen nächsten Schritt mache, dann möchte ich wirklich etwas machen, was ich immer machen will, also womit ich nicht mehr aufhören möchte. Da habe ich mir meine ganze Küche tapeziert mit einer Collage, was will ich? Was kann ich? Was will ich bedeuten für die Welt? Was will ich für meine Tochter sein? Was für eine Mutter möchte ich sein? Was möchte ich gesellschaftlich sein? Was und so weiter. So hat sich das dann über Wochen meine Küche verwandelt in so ein großes Storyboard. Und da kamen dann Leute und die waren dann auch Freunde und die waren auch total motiviert und dachte ich, okay, was kann ich inspirieren? Klappt. Ja, da habe ich mich dann damit beschäftigt. Und was mir auffiel, war einfach diese enorme Energie, die ich auf einmal hatte. Nur dadurch, dass ich mir überlegt habe, was willst du eigentlich, was kannst du eigentlich und was willst du bedeuten? Und ich mich mit Visionen beschäftigt habe und groß gedacht habe, lächerlich groß gedacht habe. Und andere Leute, die so ein geregeltes Leben hatten, also nicht zeitweise 3 Jobs wie ich und alleinerziehend und dann auch noch hatte ich noch eine Ausbildung gemacht als Rednerin, weil ich dachte, Rednerin passt ganz gut zu inspirieren. Ich war dann wieder ein paar Mal nach München geflogen und dann hatte man Menschen, die hatten so geordnetes Leben. Und die haben nur geklagt. Politik macht nichts. Kita ist nicht geregelt und so. Und dann denke ich, wow, was macht den Unterschied aus? Und da kommt man halt schnell zu dieser positiven Energie, zu diesem Glück. Und das wurde dann irgendwie mein Thema. Und weil ich halt in so verschiedenen Ländern schon gelebt hatte, war das für mich, weil jetzt war ich ein Frosch im Hals. Guten Morgen, Frosch. Was lag das für mich vor der Hand, immer zu gucken, wo sind wir denn so im internationalen Vergleich? Und da musste ich mit dem Finger immer so an Holland vorbei, an Mexiko vorbei, bis Platz, das war damals noch 32, glaube ich. Und dachte ich, das kann nicht wahr sein. Wieso kriegen die das hin und wir nicht? Und das war einfach eine Schnapsidee, dass ich morgens dachte von, ach, weißt du was, ich kann ja mal nachfragen. Und so ist die Idee entstanden zu meinem Buch, wo geht's denn hier zum Glück? Und da habe ich dann einfach, gut, da hatte ich noch nette Freunde, die sagten, oh Maike, vielleicht reicht das, wenn du nur 10 Länder besuchst und nicht alle 31 Länder, die vor uns sind. Da war ich mich immer dankbar für diesen Tipp, weil ehrlich gesagt 13 Länder sind es dann geworden, weil ich 13 ja eine Glückszahl ist in Mexiko. Da war ich ganz froh für diesen Tipp, weil diese 9 Wochen waren schon ganz schön anstrengend und ich hatte so viel Material durch all diese Interviews. Ich habe 300 Interviews gemacht von morgens früh bis abends spät. Also ich bin aus dem Hotel rausgefallen und habe die Leute in mir gegrapscht und dann ging es los mit den Interviews. Ich hatte so viel Material. Bei 31 Ländern wäre ich verrückt geworden.
Das wollen wir nicht. Kann dein Glück auch schwindelig machen. Finde ganz fantastisch, dass du diese Idee hattest und losgezogen bist. Sowas finde ich ja großartig. Und das ist auch was, ich glaube, das ist so dein Naturell, dass du so deiner Lebendigkeit und Neugierde so folgst. Und ich habe gelesen, eine schöne Geschichte, die du in deiner Schulzeit erlebt hast. Ich weiß nicht, ob du dich da selber dran erinnerst.
Ich hatte einige.
Welche fällt dir denn als erste ein? Mal gucken, ob das dieselbe ist.
Sag mal so, ich war jetzt nicht so der glänzende Schüler. Ich habe da nicht so gut in die Schule reingepasst, sag mal so, weil ich immer so früh, ich habe halt immer Quatsch gemacht. Also die ganze Zeit. Ich war immer so der Klassenclown. Und ich weiß so, da kam der Lateinlehrer zu meiner Mutter und sagte, ja, Frau Breibuhl damals noch, ich weiß gar nicht, was ich mit ihrer Tochter anfangen soll. Das heißt, ich stand halt auch oft vor der Tür oder am Waschbecken, weil ich einfach zu viel gequasselt habe und zu viel gelacht habe oder den Unterricht gestört habe. Also ich habe immer gestört.
Genau, diese Geschichte mit dem, dass du an der gefliesten Ecke am Waschbecken stehst. Das ja, hatte ich eben auch gelesen. Und das fand ich so ein schönes Beispiel dafür, dass das was ist, wo man als Kind vielleicht für gerügt wird oder oh, was soll ich mit der anfangen? Aus der wird ja nichts so ungefähr. Und genau diese Fähigkeit ist genau die, die dich jetzt ja so ausmacht, dass du all das machst, was du machst. Mit ja, der Neugierde, mit dem Reden, mit den Interviews.
Ich war Rednerin, ich habe zu viel geredet, also werde Rednerin.
Ja, ist doch super, ist doch genau dein Ding.
Das denke ich auch, deshalb bin ich ja auch so engagiert. Ich bin ja auch Mitglied, wie nennt man das eigentlich? Steering Group. Ich suche immer nach dem Wort, ich kann es nicht finden, vom European Bildungsnetwork. Das war auch einer der Gründe, warum ich mit Elisa nach Schweden gezogen bin, weil ich diesen unglaublichen, unnötigen Druck auf diese Kinderseelen und dann Druck auch noch Themen und Fächern und Bereichen, wovon ich denke, sind die eigentlich noch up to date, den konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Wo ich denke, hey, jetzt guckt euch mal doch einfach die Individuen mehr an, was die so drauf haben. Und wenn wir das nützen würden in Deutschland, okay, wir haben unseren Erfolg basiert auf unserem Perfektionismus und vielleicht auch ein bisschen auf unsere unterdrückte German-Angst, die ja dafür sorgt, dass wir gerne die Sachen kontrollieren und perfekt haben. Und es ist ja toll, wenn man die Sachen perfekt macht, aber halt nicht mehr richtig up-to-date. Das ist ungefähr so wie die Fabrikseinstellung von Fight or Flight, also ne, Stressreaktion und immer vom Negativen ausgehen. Das ist eine Fabrikseinstellung, die nicht mehr geupdatet wurde. Und jetzt müssen wir das halt mal updaten in das heutige Leben. Und da finde ich es einfach besser, wenn man die Kinder da abholt, wo sie gerade sind und wenn man sie sich anschaut. Weil wenn wir sagen und rufen, wir brauchen Kreativität, dann die ist doch schon da. Und wenn man die uns nicht abgewöhnen würde, dann könnte man die auch einfach nutzen. Und das sehe ich halt in den nordischen Ländern, dass die Kinder da sehr viel ernster genommen werden schon in allen jungen Jahren und viel mehr Verantwortung bekommen für ihre eigene Entwicklung. Aber das halt, also es wird ausgehalten. Oder dass die halt unterschiedlich sind und nicht alle genau das Gleiche zur gleichen Zeit können, müssen, so wie bei PISA ja abgefragt wird. Und das finde ich nämlich sehr schädlich für die Entwicklung. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier sind, weil hier der Druck von der Schule nicht so hoch ist. Aber meine Tochter kann sich ja selber entscheiden, lerne ich für ein E oder lerne ich jetzt für ein C? Oder wenn ich für ein E gelernt habe, möchte ich vielleicht dann doch ein C lernen und nochmal mich hinsetzen und nochmal lernen. Das kann man hier zum Beispiel. Lerne ich für eine 4, das reicht mir. Oder lerne ich für eine 2? Also du kannst wirklich dir aussuchen, wofür du lernst. Komischerweise. Ich habe noch nicht ganz raus, wie das funktioniert, aber das heißt auf jeden Fall, dass sie selber halt mehr Entscheidungen trifft. Und ich bin da halt dran raus. Ne? Auch das muss man ausschalten.
Ja, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise für alle Beteiligten. Ne?
Genau. Also das sorgt aber auch dafür, dass das wahr wird, was also die Rektorin von Elisas Schule gesagt hat. Ich habe mich da ja natürlich eingeschlichen als Elternvertreterin, damit ich mal ein bisschen mehr mitkriege. Die sagte dann bei dem Gespräch mit den Elternvertretern, also ich möchte dahin kommen, dass jede Sekunde, die die Kinder in der Schule sind, bedeutungsvoll ist
für sie. Oh, wie schön.
So. Ja, und wenn das ein Streben ist, dann denke ich, okay, wenn wir das jetzt einfach, wenn wir jetzt alle, das ganze Schulsystem und alle Lehrer morgens und aber auch alle Kinder und Eltern sich überlegen, okay, die Schule ist ein Ort, der bedeutungsvoll für unsere Kinder sein soll, jede Minute, dann müssten wir jetzt, glaube ich, schon echt wirklich anfangen, das ganze System, aber auch die Art, wie wir lehren, umzuschmeißen. Es ist ja immer oft der große Gedanke, weiß ich, müsste man ja eigentlich sagen, es wird mal wieder Zeit, dass du ein Buch schreibst und dann wollte ich ein Buch schreiben über Bildung, ist total unsexy, es gibt kein anderes Wort, aber Bildung heißt hier in den skandinavischen Ländern Menschwerdung, also die ist eigentlich dein Leben lang, dich als ganzer Mensch zu entwickeln, damit du Verantwortung übernimmst für dich und andere. Das ist Bildung hier. Ja, dann wurde mir angeboten, wir wären interessiert in ein Buch über Erziehung. Ich sage, ich schreibe kein Buch über Erziehung. Weil es halt um den ganzen Menschen geht. Verstehst du? Also du kannst ja nicht dein Kind dann irgendwie so erziehen und boom, kommt es in die Schule. Okay, dann darf ich ein Buch über Schulbildung schreiben. Okay, dann schreibe ich ein Buch über Schulbildung. Alle sind ganz froh, machen Schulbildung, genauso wie es sein sollte. Dann kommen sie ins Arbeitsleben. Dann kannst du mal ein Buch schreiben. Dann kann ich schon. Verstehst du? Aber
Ja,
es geht halt um den ganzen Menschen und das macht Menschen halt auch glücklich. Also da habe ich pretty much gutes Gewissen, weil wenn du selber sein kannst und du weißt, du bist okay, so wie du bist, dann macht das Menschen glücklich, weil du einfach viel entspannter bist. Du musst nicht immer irgendwas verstecken oder whatever, sondern du kannst einfach so sein, wie du bist. Und das ist ein ganz gesundes, gegründetes Selbstbewusstsein, mit dem die Gesellschaft natürlich auch umgehen können muss, da passen halt Hierarchien nicht so gut rein, wenn der Praktikant denkt, er hat, kann auch eine gute Idee haben, nicht nur der CEO. Aber das sorgt halt auch dafür, dass die Menschen dann nicht so viel Ellbogen brauchen und die müssen sich nicht abgrenzen, die müssen nicht verteidigen, müssen nicht beweisen, wie toll sie sind. Und dann kannst du auch wieder besser zusammenarbeiten. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Mhm. Aber schon gemerkt, ich sage immer beim Glück, es ist kompliziert.
Ja, es ist komplex, es ist komplex. Also ich finde das total großartig, wie du das jetzt nochmal in diese Häppchen eingeteilt hast, von wegen vor der Schule die Erziehung, dann in der Schule die Bildung, dann das Arbeitsleben. Und das ist ja eben genau das Ding. Das ist auch so meine Haltung, dass ich denke, es geht doch um den Mensch. Wenn ich als Mensch eine bestimmte Haltung habe, dann nehme ich mich überall mit hin, wohin ich gehe. Egal, wo ich dann bin. Und das ist doch genau das Ding, um was es sich dreht, ne? Dass wir wirklich direkt am Menschen ansetzen. Und ich finde das so spannend, dass du diese Freiheiten da nochmal beschreibst und dass die anderen das ja aushalten müssen, in Anführungsstriche. Und da habe ich gerade nochmal gedacht, du bist ja nach Schweden gezogen, in das Land von Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf. Und das ist ja diese Aufmüpfigkeit, die da drin steckt, die ja anscheinend auch in Schweden so ein Stück Geist besitzt. Und das ist ja das, was das ja auch spiegelt, finde ich. Pippi Langstrumpf ist ja eine Figur, die geliebt wird, schon seit Jahrzehnten. Und aber wenn diese Pippi Langstrumpf in unser reales Leben käme, wird sie uns alle verrückt machen. Und gleichzeitig geht's aber genau um dieses Andersdenken, um Anderssein, um Begeisterung auszulösen, um zu faszinieren, um die anderen Kinder stutzig zu machen. Ah, so kann es vielleicht auch gehen. Hm. Dieses Öffnen für, ah, so kann es auch gehen, das ist doch ganz wichtig.
Ja, und zur gleichen Zeit darfst du natürlich nicht vergessen, Pippi hat ja auch Annika und Tommy.
Genau.
Und die wirklich aus einer ganz normalen Familie kommen. Also auch das zu integrieren ist sehr wichtig. Und sie macht ja die Dinge, sie ist ja in all ihrer Macht, die sie hat, ist sie ja nicht asozial. Und das finde ich immer diesen Spruch so schön von Astrid Lindgren, wenn es eins wirklich gibt, das für mich im Leben ist, dann ist es, die Macht zu haben und sie nicht zu missbrauchen. Hm. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an Pippi Langstrumpf, dass sie also die anderen nie vergisst. Sie ist ja nicht asozial in dem Sinne.
Hm.
Sie ist einfach sie selber. Und das spiegelt halt Schweden schön wieder, weil das einfach, wenn man im World Value Survey schaut, das emanzipierteste Land der Welt ist. Das heißt, du kannst hier so sein, wie du sein möchtest. Du hast alle Möglichkeiten. So witzig, es gibt immer zu Weihnachten hier so eine Advents. Also jeden Advent gibt es 10 Minuten eine Serie zum Thema Weihnachten. Das ist ganz, ganz hübsch. Das ist wie ein Spielfilm. Und da kommt jemand aus den 19, die tauschen gerade die Zeit. Und dann kommt tatsächlich das Mädchen aus 1920 in 2020. Und dann sieht sie so die Mutter, die zu ihrem Kind sagt, na, du kannst sein, was immer du sein möchtest. Das ist so wichtig hier, dass man sein kann, was immer man sein möchte.
Mhm.
Und wir haben aber oft, und ich denke, es ist auch ein kleiner Trick, zu sagen oft, ja, du bist ja egoistisch. Ja, damit kannst du ja Menschen ganz schnell in eine Ecke abstempeln, dass Menschen, und das Witzige ist ja, wenn man sich dieses Land anguckt, dann hat sich gezeigt, dass das auch das Land ist mit dem höchsten Vertrauensniveau in andere Menschen. Das heißt, du kannst dich wirklich maximal das Beste aus dir machen, ohne in Egoismus abzugleiten. Und das ist halt Punkt Nummer 2, der so wichtig ist, der andere Tommy- und Annika-Punkt, dass man das hier auch in der Schule lernt, weil die machen hier beinahe alles in Gruppenarbeit. Also du wirst manchmal auch in der Gruppe benotet. Ja? Also das Soziale ist super wichtig. Das fand ich immer so, wenn ich so süß, da habe ich den Chef der dänisch-deutschen Handelskammer gesprochen und der meinte, ja, und dann hier in Dänemark haben wir unser Kind in einem guten Kindergarten, wie wir dachten. Und dann denkst du, ja, der wird jetzt mindestens CEO oder Bundeskanzler. Und da merkst du, dass die das total anders sehen hier in Dänemark. Das Soziale ist wichtig, dass du in der Gruppe gut funktionierst, dass solche Sachen teilen, helfen und solche Sachen. Das sind natürlich bei uns im Kindergarten lernt man das auch. Aber in der Schule total viel im Team zu machen und dann Konkurrenzdruck, also diese Konkurrenzgehabe auch zu minimieren, was wir ja auch in Unternehmen oft mit Boni sehen und was ja jetzt wirklich schon, wenn du an New Work denkst, also wird das ja total hinterfragt, oder in Frage gestellt, diese individuelle Boni sorgen dafür, dass Menschen nur an sich selber denken und nur an die Karotte. Und was ich hier oft sehe in Unternehmen ist, dass der Unternehmensgewinn unter allen aufgeteilt wird zum Beispiel. Ne? Oder dass alle den gleichen Boni kriegen und der CEO auch den gleichen Boni kriegt wie der Bauarbeiter zum Beispiel. Dass einfach dieses Gemeinsame dadurch nochmal benachdrückt wird. Und Unternehmen, die das ja auch haben, die mir dieses Teamgedanke, wir zusammen haben, sind auch viel erfolgreicher. Also ich verstehe nicht, wieso wir das immer noch machen, auch in der Schule. Ich meine, wir pflanzen das ja schon ein, diesen Gedanken, ich muss besser sein als du. Dafür habe ich Noten, können wir uns messen.
Ja, diese Ellbogengesellschaft, ne? Das ist schon schade. Es geht ja nicht darum, jetzt gar nicht in einer gewissen, in Anführungsstriche, Konkurrenz zu denken, um sich anzuspornen. Ich denke, das ist ja auch nicht verkehrt, so zu gucken, ich möchte was schaffen, aber eben nicht so auf Kosten der anderen, ne? Sondern diese Gemeinschaft nicht zu vergessen. Also diese Geschichte mit Pippi Langstrumpf und Annika und dem, wie heißt er, Tom?
Tommy.
Ja, genau. Das ist schon ein ganz gutes Beispiel. Ich möchte gerne noch was ansprechen, was ich so speziell auch bei dir finde. Du sprichst von Arschbomben und Ungehorsam. Was hat das damit auf sich?
Ja, diese Arschbomben, das war so witzig. Ich weiß noch, damals mit dem Verlag auf der Rückseite meines zweiten Buches, 8 Stunden mehr Glück, da muss man immer so einen Klappentext machen. Und ich wäre natürlich nicht Maike, wenn ich nicht da auch ein Wörtchen mitreden würde wollen. Und da habe ich tatsächlich Arschbomben reingeschrieben. Also, dass die Skandinavier einfach unglaublich gut sind in Arschbomben machen. Also nicht alles nicht alles perfekt haben wollen, nicht alles, alle Eventualität herausgesucht haben. Also ich finde dieses Bild einfach so schön. Wir tippeln am Rand rum, oft tippel, ne, vom Wasser, vom Schwimmbecken oder vom Meer, tippel, weil mal den Zeh reinstecken, könnte ja zu kalt sein, vielleicht plötzlich Herztod oder so, weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht nochmal eine Wasserprobe nehmen und dann macht es bumm. Ne? Und die Skandinavier, die knallen halt erstmal mit der Arschbombe rein und gucken dann, was rauskommt. Ne? Und das war tatsächlich hier im Hotel, da habe ich mit der PR-Managerin gesprochen, die sagte, ja, du erst machen, dann entschuldigen. Und da denke ich mir, okay, das ist halt dieses Bild mit der Arschbombe. Und das wollte ich halt auf dem Klappentext haben. Und da wollte der Verlag das wieder raushaben. Da dachte ich, nee, die Arschbombe muss rein. Und tatsächlich, die Medien haben immer diese Arschbombe aufgegriffen, weil das einfach so ein schönes Bild ist. Du weißt halt nicht, und das sagt ja auch ein dänischer CEO von einem Ingenieursbüro, ne? Du weißt nie, wie kalt das Wasser ist, bevor du drin bist. Also spring. Ne? Und das ist einfach ein schönes Bild. Und da kam jetzt später aber noch dazu dieser Gedanke der Räuberleiter auch. Weil das finde ich auch einfach ein ganz schönes Bild, das wir alle kennen von früher. Wenn man irgendwelche Äpfel stehlen möchte, dann hilft das.
Das kenne ich auch.
Genau, oder um die Kirschen ranzukommen. Dieses Bild kam mir, als ich Jens interviewt habe beim Lastwagenbauer hier in Södertälje. Und der war einfach Teamleiter in der Produktion und der sagt, wenn ich jetzt gut bin irgendwas, dann reibe ich das nicht jedem unter die Nase oder dann reibe ich dir das nicht unter die Nase, guck mal, wow, oder so, sondern dann helfe ich dir lieber, so gut zu werden wie ich. So, und ich finde diesen Gedanken einfach so stark. Helfe dir, damit du so gut wirst wie ich. Und wenn jetzt eine ganze Gesellschaft diesen Gedanken hat, als Grundgedanke, diese Räuberleiter, dann entwickelt die sich halt von selber und von innen heraus. Und zwar miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist halt, was ich oft in diesen Glücksländern, also vorher jetzt im Norden spüre, ist dieses unglaubliche Miteinander, dieses unglaubliche Nettsein, was manchmal, was mir echt, wo ich dann auch echt anecke, weil ich echt deutsch direkt bin. Aber hier kann man echt, also hier ist es zum Beispiel so, dann sagst, wenn du im Unternehmen sagst zum Beispiel, möchtest du, wie sagt man das denn, ich kann es schon gar nicht, möchtest du vielleicht den Müll mit runternehmen? Und dann denke ich, nö. Für Schweden ist das eine ganz klare Anweisung, nimm den Müll runter. Und wenn du sowieso schon runtergehst, weißt du, das ist so anders kommuniziert. Aber auch unglaublich viel gelobt. Also wo ich wirklich denke, okay, Guys, bleib mal auf dem Teppich. Ich weiß noch, wie war ich im Orchester, ich weiß noch, mein Dirigent, mein Gott, war der streng. Und hier war ich dann bei einer Orchesterprobe und da waren, glaube ich, 4 verschiedene Orchester zusammen, wo du denkst, das muss das totale Chaos sein. Und trotzdem waren die da nur, also total beschwingt, so eine schöne wie ihr, und jetzt machen wir nochmal. Und das macht so einen Spaß und ihr seid so toll und komm, und das klingt fantastisch hier hinten. Vielleicht noch diesen einen Ton ein bisschen höher. Und so, wo ich denke, aber auch mir gegenüber, bei so einem Coworking Place und habe dann Dienst übernommen, ne? Also Toiletten einmal leeren und solche Sachen, weil das so ein selbstorganisierendes Unternehmen ist sozusagen, wo jeder mal was macht. Und dann war auch da einer, der sagte, du, ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist für uns. Das ist so toll, wenn ihr morgens hier hinkommt und da steht einfach der Kaffee fertig. Das ist so wichtig, es ist toll, dass ihr das macht. Und ich dachte, okay, ey, ich habe nur einen Kaffee gesetzt, okay, bleiben auf dem Teppich. Aber dieses Bleiben auf dem Teppich, dann kann sich das gar nicht so vorstellen, weil die Nordländer natürlich eher so einen ruhigen und bescheidenen Eindruck machen und die sind auch eher ruhig. Und jetzt nicht so wie die Italiener oder die Spanier. Aber wenn es ums Loben geht, dann gehen die völlig ab. So witzig.
Ja, toll, toll. Ja, beim Loben fällt mir ein, das ist was wir beim Lach-Yoga ja auch total machen mit dem Loben, weil wir sagen, nicht Eigenlob stinkt, sondern Eigenlob stimmt. Und da habe ich auch so gemerkt, in all den Jahren, wo ich das jetzt so mache, wie sehr das zu kurz kommt in unserem Leben und wie aber alle danach regelrecht lechzen, gelobt zu werden. Das ist also, ich denke so, in meiner Generation ist das ganz, ganz wenig gewesen. Bei den Kindern heute ist es vielleicht schon anders. Aber das ist eine ganz tolle Sache mit dem Loben. Und ich merke auch, dass es so eine stärkende Kraft ist. Da steckt ganz viel drin. Und es gibt verschiedene Formen des Lobens. Die möchte ich dir und den Hörern und Hörerinnen gerade noch mal vorstellen. Der eine oder andere mag es schon kennen. Aber ich möchte auch dazu einladen, mitzumachen. Also bei dem ganz klassischen Loben ist es so, dass wir in die Hände klatschen und sagen, sehr gut, sehr gut. Und dann leichte Fäustchen mit dem Daumen nach oben, kennen wir ja, ne, so dieses sehr gut Zeichen, und sagen, yeah. Also in die Hände klatschen, sehr gut, yeah. Und das kann man dann zu anderen machen, ne? Also die anderen loben, hast du gut gemacht. Oder die Daumen zeigen auf uns selber. Und das ist eben auch dieses gemeinschaftliche und selber loben nicht vergessen und die anderen loben. Und dann gibt es auch noch eine Form, wo ich einen Arm vorstrecke mit dem Daumen und sage gut, den zweiten Daumen vorstrecke, sage sehr gut. Und dann zeigen beide Daumen auf mich selber und sage wunderbar. Und beim zweiten Durchgang ist es wieder gut, sehr gut. Und dann mache ich, wenn wir im Kreis stehen, also wenn mehrere da sind, geht das mit den Daumen im Kreis wunderbar. Oder jetzt strecke ich die Daumen im Geiste zu dir und zu den Hörern und Hörerinnen und sage wunderbar. Also das ist, ja, ich finde das eine sehr schöne Geste, also die ich auch immer wieder empfehle, in den Alltag einzubinden. Also wir sind ja Meister im sich beschimpfen. Ne? Wie oft sagt man, oh, hast du das wieder doof gemacht? Und oh, wie kannst du nur? Und dann aber auch zu sagen, hey, das hast du gerade gut gemacht, den Fokus dafür zu eröffnen, auch mal zu sehen, hey, was habe ich denn auch gut gemacht? Und sich erlauben, sich dafür zu loben, sich selber, ganz alleine, wenn man alleine ist, zu sagen, hey, beschimpfen tun sich die Leute ja auch alleine.
Ja, das stimmt.
Und auch anderen zu sagen, nicht nur, oh, was machst du denn da schon wieder, sondern hey, super. Ne? Und das mit dem, was du da gerade von dem Orchester erzählt hast, das mutet uns ja erstmal so an, wie du eben schon sagst, so oh, voll überzogen. Aber eigentlich ist es großartig. Ich finde das ganz toll. Und ich finde auch, wenn man mehr gelobt wird, kann man auch wieder Kritik viel besser annehmen.
Das stimmt. Und was auch oft gemacht wird hier im Norden ist, man bedankt sich für alles Mögliche. Also wenn man sich getroffen hat und dann hat einen schönen Abend gehabt, dann bekommt man garantiert am nächsten Tag eine SMS. Tack für Igor. Danke für gestern. Danke fürs Essen. Danke für hier. Danke für das. Und das ist schon ungewöhnlich viel. Also ich vergesse das dann immer. Ich so, oh shit. Oh nein, jetzt muss ich noch, halt, Tag für Igor. Das war so gemütlich. Also das ist, machen wir Arsch mal, aber das ist hier wirklich, das ist einfach, ganz oft wird das gemacht. Das ist toll. Teil der Gesellschaft. Was der Vorteil ist von Danken oder viel Danke sagen, ist ja, dass man sich nochmal bewusst wird, für was man eigentlich Danke sagt. Also sich nochmal konzentrieren auf das Positive, weil das ist jetzt, hatte ich am Anfang gesagt, wie macht man so ein kleines Training, ist eine der stärksten Übungen, ist ja die Übung, dankbar zu sein, sich jeden Tag mal 5 Minuten zu nehmen und sich wirklich vor Augen zu führen, 5 Dinge, für die man wirklich dankbar sein kann. Das kann alles Mögliche sein, aber anstatt immer zu meckern oder einfach im Trott zu sein, mal innezuhalten, am liebsten morgens früh gleich den Tag zu beginnen, den Wecker einfach 5 Minuten früher stellen und dir dann nochmal die Augen schließen und überlegen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Also wofür kann ich auch dankbar sein? Weil das ist auch ein Problem mit dem Glück. Im Moment ist die Fokussierung. Wir haben einfach auch die Neigung, uns auf das Negative zu fokussieren oder auf eine Sache gerne, auf Corona zum Beispiel und was wir alles nicht dürfen und nicht gucken, und was ist da eigentlich noch alles drumherum möglich.
Genau.
Also, wir sehen nicht so viel die Möglichkeit, sondern fokussieren uns auf eine Sache. Aber du hast immer noch tolle Freunde. Und du kannst immer noch digitale Medien nutzen und du kannst immer noch ganz viele, du hast noch so viel. Kinder lachen, Menschen, die dich anlächeln auf der Straße, whatever. Hm. Also okay, das sieht man auch mit Maske.
Das sieht man auch mit Maske, auf jeden Fall.
Und auch mit Masken.
Auf jeden Fall. Und man sagt ja auch, das echte Lachen erkennst du an den Augen. Und die Augen sehen wir ja. Also da ist schon auch noch was möglich. Ja, und das ist gut, dass du das nochmal so ansprichst. Du hast ja auch vorhin gesagt, ein negativer Gedanke braucht 5 positive Gedanken. Also das finde ich schon nochmal sehr beeindruckend, dass man da auch wirklich was gegensetzt. Und die Dankbarkeit ist ja genau wie das Loben auch eine sehr stärkende Kraft. Also alles, was uns stärkt, das ist ja schon mal sehr erstrebenswert auch zu pflegen und zu, ja, für uns selbstverständlicher werden zu lassen.
Stimmt.
Ich habe noch eine Frage zu Tabuthemen. Du denkst ja gerne anders und bist dafür auch unterwegs, die Leute zu animieren, anders zu denken. Welches Tabuthema fällt dir so spontan ein, an dem du auch noch gerne rütteln würdest, um anders zu denken?
Oh, wow. Lass dich überraschen. Ja, jetzt musst du diese unglaublich lange Pause nachher schneiden. Tabuthema. Vielleicht bin ich da gar nicht so gut drin, weil ich selber so wenig Tabu empfinde. Ja, da denkt man immer gleich an Sex, ehrlich gesagt. Dann müsste ich mir jetzt überlegen, warum denke ich gleich an Sex? Wo man dann auch wieder lachen könnte. Ja, wir haben bestimmt eine Menge Tabuthemen, aber wenn man nicht da drin so behaftet ist, dann fallen die an, glaube ich, gar nicht so.
Eine ganz andere Frage habe ich noch an dich. Welches Denken hat sich bei dir in den letzten Jahren am meisten verändert? Hallo?
Ja, ich bin auch da.
Ach so, Entschuldigung.
Da muss ich halt erst mal denken.
Jetzt kommen noch so schwierige Fragen hier. Ne?
Also bei mir hat sich, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt hatte und dann in der Krise, deshalb sage ich auch immer, Krisen sind gut, auch Corona-Krise hat ihre Berechtigung, weil sie aufbrechen und was Neues bringen. So, und ich war ziemlich angepasst. Also ja, also im Gegensatz zu jetzt, sagen wir mal, verglichen mit jetzt, war ich, glaube ich, nicht richtig da. Ich habe einfach mein Leben gelebt, wie man das macht. Man hat so seine Ziele, man möchte einen guten Job haben, der Spaß macht, dann möchte man gerne ein bisschen zum Sport und so, also ein bisschen Sport machen, nette Freunde und so weiter. Alles super. Aber so, mich mal hinzusetzen und nochmal richtig mein Leben über den Haufen zu werfen, das hat sich bei mir sehr verändert. Dieser Mut und diese Kraft und dieses vor allen Dingen aber auch aushalten können. Weil es läuft echt nicht alles perfekt. Auch bei mir jetzt nicht in Corona. Es war schon echt anstrengend, muss ich wirklich sagen. Habe ich ja vorhin gesagt. Ich bin echt erschöpft. Und das bedeutet mal wieder Disziplin und ein bisschen Arbeit auch wirklich für mich, die ich das ja so gewöhnt bin, mich aufs Positive zu konzentrieren, damit man das nicht aus den Augen verliert. Das Positive, dass was geht, dass es möglich ist und solche Sachen. Und das aber so richtig gut kann inzwischen, Dinge doch positiv zu sehen, doch mal wieder diesen Dreh hinzukriegen, schaffe ich auch nicht jeden Tag. Im Übrigen, das will ich auch immer sagen, kein Glücksstress, ne? Auch glückliche Menschen können mal unglücklich sein.
Ganz wichtig zu sagen, genau.
Ja, super wichtig, weil sonst bestraft man sich ja wieder selber. Das, diese Kraft, mich aufs Positive zu konzentrieren. Ich war jetzt noch nie ein echt trauriger oder negativer Mensch, aber das nochmal richtig rauszuputzen und zu polieren und glänzen zu lassen, das habe ich doch in den letzten Jahren gemacht.
Ja, sehr schön. Ja, da möchte ich dich auch noch zu ein paar Übungen einladen. Auch die Hörer und Hörerinnen mit möchte ich vorstellen, den Glückstee. Also wir haben es ja heute mit dem Glück.
Okay.
Und wir stellen uns bitte vor, wir haben in jeder Hand ein kleines Tässchen. Ein Porzellantässchen mit Glückstee. Und den schütten wir, weil er noch so heiß ist, schütten wir den immer so von einem Tässchen ins nächste Tässchen und dann trinken wir ihn. Und das geht dann so beim Schütten, dass wir sagen, und dann trinken wir den schönen Glückstee und freuen uns, dass wir das Glück in uns hineinnehmen. Also jede Hand nimmt ein kleines zartes Tässchen, ein Porzellantässchen und dann kannst du mitmachen, lieber Maike, und auch die Hörer und Hörerinnen lade ich dazu ein, den Glückstee zu trinken. Nehmen wir doch noch ein Testchen.
Ich muss schon lachen bei diesem. Beim Lachen muss ich schon lachen.
Ja, das ist schön. Ja, und dann kann man auch eine Glückstablette nehmen. Kann man ja wie Medizin dann morgens, mittags, abends, dreimal täglich mindestens, dass wir uns vorstellen, wir haben eine schöne, bunte Tablette und die nehmen wir in den Mund und lutschen die erstmal so und dann schlucken wir sie runter und dann macht es und dann lachen wir auch wieder auf das Ü. Also erstmal nehmen wir die Tablette, nehmen die in den Mund und dann ah, schön, dann werden wir schon glücklicher und freudiger. Und dann schließen wir die Übung an Freude, Freude, über alles Freude. Das geht so, dass wir mit den Händen erst nach links schieben, dann nach rechts schieben, nach unten, nach oben, nach vorne und nach hinten. Und dann sagen wir immer, links ist Freude, rechts ist Freude und so weiter. Also ich fange das einfach mal an und wenn du magst, kannst du damit einsteigen und auch die Hörer und Hörerinnen lade ich wieder dazu ein. Mach doch einfach mal mit. Rings um uns rum ist Freude, überall ist Freude. Und ich sage das an und ihr könnt mitmachen. Links ist Freude, Freude, Freude. Rechts ist Freude, Freude, Freude. Freude.
Rechts hinten ist Freude, 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 Freude. Hinten ist Freude, Freude, Freude.
Vorne ist Freude, Freude,
ist Freude, Freude. Freude.
Unten, unten ist Freude, Freude, Freude. Und dann oben, oben ist Freude, 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 Freude. Und dann nehmen wir die Hände auf unser Brustbein und sagen, in mir ist Freude, Freude, Freude. Nochmal zusammen. In mir ist
mir
Freude,
ist Freude, 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 Freude.
Und dann werfen wir die Arme nach oben voller Freude und sagen, überall ist Freude, Freude. Nochmal zusammen. Überall,
überall
ist Freude, Freude.
Ist Freude, Freude.
Ja, und dann noch eine Übung, das ist das Boxen, weil manchmal, wir haben es ja eben schon angesprochen, auch eine Glücksbotschafterin und ich als Lachbotschafterin auch, ich kann durchaus auch weinen und unglücklich sein und dieses Jahr habe ich es auch sehr gemerkt, wie schwierig manches ist und bin so froh, eben all diese Möglichkeiten zu kennen, wie man seine Stimmung auch transformieren kann. Und dieses Boxen ist so, dass wir uns vorstellen, wir haben einen Punching Ball vor uns und der symbolisiert all das, wo wir echt brastig drauf sind, was wir wirklich so, ja, einfach uns aufregt, was wir weghaben wollen. Und dann gucken wir dabei grimmig und machen Fäuste und boxen nach vorne und sagen, ha, ha. Und dann kommt eben die Transformation, dann lösen sich die Fäuste, das Gesicht wird ein Lächeln, wir nehmen die Arme nach oben und schütteln uns und lachen. Wir machen uns sozusagen erstmal Luft, dass wieder Platz ist für Freude und Heiterkeit. Also Fäuste, grimmiges Gesicht und nach vorne boxen, ha, ha. Und die Arme lösen sich, und wir schütteln uns, die Arme schütteln sich. Der Atem wird tiefer und wir können wieder Entspannung und Freude empfinden.
Schön.
Ja, mit solchen Übungen können wir uns auch ein Stückchen helfen.
Das stimmt. Schön.
Ja, ich habe noch die Frage an dich, liebe Maike. Gibt es Übungen, die du uns auch empfehlen kannst, die man gut machen kann?
Ja, was ich... es ist keine Übung. Aber ich mache das einfach oft. Ich war beim Skifahren in Österreich. Und ich bin jetzt nicht so eine super begabte Skifahrerin, aber ich hatte einen sehr begeisterten Skilehrer und der sagte dann, nachdem wir runtergefahren waren oder nachdem, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, wie auch immer, wir waren unten im Tal und dann sagte der so, jetzt nimm mal deine rechte Hand. Ich so, okay, jetzt kommt wieder irgend so eine Übung, weißt du, wie ich, was weiß ich, die Skikanteln muss oder so. So, jetzt schüttel die mal. Ich so, schüttel, 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 dachte ich, komische Übung, ne? So sagt er, und jetzt nimmst du deine rechte Hand und dann klopf, klopf, klopf auf die Schulter. Und das mache ich einfach total oft, dass ich dann meine Hand schüttel und mir auf die linke Schulter klopfe. Das ist ja alles keine Übung oder so. Aber das ist
doch,
bei mir so
das
ein
ist eine Übung. Das ist, eine gute
das ist so ein bisschen Ritual. Schüttel, schüttel, klopf, klopf.
Genau. Ja, das ist schön.
Das fand ich wirklich überraschend. Ich dachte, was macht der da? Handschütteln. War witzig.
Ja, das ist eine gute Einstimmung, ne? Erstmal so.
Ja, sehr genau. Gut.
Ja, ich habe auch gerade noch gedacht, es gibt eine Übung aus dem Qigong, die ich abgewandelt habe fürs Lach-Yoga. Und ich denke, die passt zu dem, was wir jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge auch schon immer wieder gesagt haben, dass es auch viel Anstrengendes gab in dem Jahr. Und es geht ja auch darum, Neues zu sehen. Und da ist diese Übung wunderbar. Die heißt Neues schöpfen und Altes hinter mir lassen. Und wir lassen es auch noch lächelnd und kichernd hinter uns. Und das ist so, dass wir in Schrittstellung uns hinstellen. Also wir nehmen mal bitte das linke Bein nach vorne und das rechte Bein ist nach hinten gestreckt. Und die rechte Hand liegt auf der linken Leiste. Und der linke Arm darf dann kreisen. Das heißt, wir haben die Hand vorne wie eine Schaufel und schöpfen symbolisch Neues. Dann geht der Arm nach hinten und dann dreht sich der Arm. Also die Schaufel öffnet sich nach unten und wir lassen das Alte hinter uns. Und man schaut der Hand hinterher. Also vorne Neues schöpfen, drehen. Wir schauen der Hand hinterher und lassen das Alte hinter uns. Das bedeutet auch gleichzeitig vorne einatmen, hinten ausatmen und dann, wie gesagt, auch lachend und kichernd einatmen, Neues schöpfen und Altes hinter uns lassen und Neues schöpfen. Und Altes hinter uns lassen. Und das können wir dann auch mit der anderen Seite machen. Rechtes Bein nach vorne stellen, linke Hand auf rechte Leiste, der rechte Arm kreist. Wir schöpfen Neues, einatmen und nach hinten. Altes hinter uns lassen. Und Neues schöpfen, das kommt ja zum Glück immer wieder auch Neues und Altes hinter uns lassen, dass wir Platz für Neues haben. Ja, ich liebe diese Übung. Das kann man immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen machen. Man kann es zur Jahreswende machen, man kann es in Krisen machen. Man kann es jeden Tag von neuem machen, dass man den neuen Tag schöpft, so wie wir es brauchen. Ja, eine Schön. Frage noch. Ja, danke. Welche Rolle, liebe Maike, spielt für dich Witz, Lachen und Humor?
Ich lache total gerne. Und ich glaube auch, dass eine Menge, also das ist eigentlich, das ist ganz witzig, wenn man in verschiedenen Ländern gelebt hat, zum Beispiel in den Niederlanden habe ich ja gewohnt. Ich habe übrigens auch einen Beitrag geschrieben, einen Buchbeitrag über Humor, warum die Holländer so nervig gut drauf sind oder sowas. Keine Ahnung, also ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß damals. Der Humor ist schon sehr unterschiedlich und was ich gelernt habe, ist, es ist schön, wenn man seinen Humor-Range erweitern kann, weil die Holländer haben echt so einen richtig ordinären, fiesen, down-to-the-ground-Humor. So. Mhm. Und das ist ja auch immer so gut drauf irgendwie. Ne? Also nicht so seriös, wie wir vielleicht im Deutschen das manchmal haben wollen. Schon so ein bisschen so albern. Ne? Das ist schön, weil den Humor kann ich genauso genießen inzwischen und auch anwenden wie den deutschen Humor. Und was ich jetzt gemerkt habe, in Schweden, die Schweden haben wieder einen ganz anderen Humor. Und immer wenn ein Volk den Humor des anderen Volkes nicht versteht, dann sagen wir ja, die haben keinen Humor. Aber die haben, sage ich immer, also die Holländer haben Humor oder die Deutschen haben Humor, habe ich dann immer zu den Holländern gesagt, ihr versteht ihn nur nicht. Also, ich habe hier jetzt in Schweden, das sage ich immer, wenn man auswandert, was man als spätesten lernt oder begreift oder empfindet, weil Humor ist ja eine Empfindung auch, das ist der Humor. Wenn man den Humor des Landes versteht, in dem man wohnt, ist man angekommen. Aber das kann schon mal 5 Jahre dauern. Mhm. Und ich bin sehr neugierig auf den schwedischen Humor, den ich mir dann auch irgendwann mal zu eigen machen werde. Denke ich mal, hoffe ich mal. Und dann habe ich schon 3 Länder, 3 Arten des Humors, die ich anwenden kann oder auch empfinde dann wirklich, echt verstehe. Und weil das ist schon echt unglaublich wichtig. Und ich merke einfach, wenn mein Humor wird von den Schweden oft nicht verstanden, wie einsam man sich dann fühlen kann. Also Humor ist unglaublich wichtig für mich. Mhm. Das ist einfach eine Art der Kommunikation. Mhm. Eine leichte Art der Kommunikation. Und also ich wende den ziemlich oft an, nur ihr versteht ihn noch nicht jeder. Das ist dann immer, einsam lachen ist blöd.
Ja, das ist sehr interessant, was du da sagst. Mhm. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ne? Das hat ja auch, Humor ist ja noch was anderes als in Anführungsstrichen das pure Lachen. Und das hat ja wirklich was Kognitives, also was mit Verstehen zu tun. Und dass man das wirklich dieses länderübergreifende und wenn man das gemeinsam versteht, dass man angekommen ist, das finde ich gerade ganz spannend. Mir ist das ja sogar schon. Ja, mir ist das sogar schon innerhalb von Deutschland so passiert, dass ich lange Zeit im Rheinland gewohnt habe und dann nach Bielefeld, nach Ostwestfalen gezogen bin und am Anfang gedacht habe, oh, was ist hier los? Und dann hieß es ja, hier lacht man im Keller. Und ich bin seit Jahren da dran, die Leute aus dem Keller rauszuholen. Ich habe letztens auch ein Kapitel in einem Buch geschrieben, lachend aus dem ostwestfälischen Keller. Dann habe ich ja da auch bei diesem Schreiben nochmal gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, wo das Problem war. Die Leute haben doch Humor und ich lache doch ganz viel mit denen. Und da habe ich gerade eben so gedacht, ja, das ist eben auch hier so gewesen. Es hat ein paar Jahre gedauert und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo das Problem war. Jetzt lachen wir zusammen und fühlen uns verbunden.
Genau. Also nicht den Humor verstehen kann einen sehr einsam machen. Mhm. Und deshalb ist, finde ich, auch immer so wichtig, und dass man sich mit den Sprichwörtern auseinandersetzt in der Region. Wie man etwas sagt, das sagt total viel über den Humor der Menschen aus.
Ah ja.
Ist auch ganz witzig. Mhm. Ich mag Humor, ich finde mich selber immer total witzig. Aber ich glaube, das ist nicht immer so. Naja, wenn man einen holländischen Humor hat, der wirklich unter der Gürtellinie ist, voll direkt, ja, und so mitten rein, und man kommt in Schweden an, wo man einfach sehr nett und umsichtig ist und versucht, jemanden nicht zu verletzen, dann kann es schon echt doof ankommen, dann kann man einfach sagen, du bist aber wirklich mies, also fies. Nee, das war nicht fies, das war witzig. Ja, gemeint.
Ja, das ist echt interessant, das ist sehr interessant. Ja,
ja, ja. Also das ist ein Stück der Lebensqualität, Humor, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und da muss man am Anfang, wenn man umzieht, durch. Also wo auch immer man hinzieht, wenn man eine Kulturzone verlässt, dann ja, dann ist der Humor so das Wichtigste, was man hinter sich lässt vielleicht und aufbauen muss. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die Sprache lernt. Ich treffe ja oft Leute, die sich nicht integriert fühlen. Dann sage ich, okay, sprichst du Schwedisch? Nee, denke ich, okay, du wohnst hier seit 5 Jahren. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich spreche fließend Schwedisch nach 2 Jahren. Und das ist total witzig, weil du sonst nie den Kontakt zu den Menschen machen wirst. Du wirst nie den Humor teilen. Und das ist echt Verbindung.
Ja, es wird mir gerade nochmal so klar, dass wirklich Witz und Humor sehr mit der Kultur verknüpft ist, dass man da sehr viel verstehen muss von dem Land, wo man ist. Und das Lachen ist einfach grenzüberschreitend. Da lachen wir einfach, ja, weil wir einfach lachen. Und das, ja, finde ich gerade nochmal interessant. Das macht es mir nochmal deutlicher. Ja, und in diesem Zusammenhang, liebe Maike, möchte ich dich dazu einladen, lach doch nochmal mit mir ganz herzhaft. Hast du Lust dazu?
Ja, alles klar. Einfach das können wir gerne machen. Super.
Witzig. Ach, schön. Dankeschön fürs gemeinsame Lachen.
Ja, gerne.
Ja.
Gerne, gerne.
Ach, eine kleine Frage habe ich noch. Die hatte ich jetzt fast vergessen. Und zwar, wir haben jetzt schon ganz viel gesagt und du hast schon ganz viele Botschaften gegeben. Gibt es noch eine Klitzekleinigkeit, wo du sagst, das ist was, das möchte ich gerne noch den Hörern und Hörerinnen mitgeben?
Ja, gerne. Meine letzte Folie oder mein letzter Spruch gerne bei meinen Vorträgen. Das ist, was Mahatma Gandhi so schön gesagt hatte, weil ich höre oft von, dass Menschen ja schwierige Situationen und kann ja nicht und Umstände und so weiter. Das ist so, und trotzdem, wenn du in der Gesellschaft bist oder in welcher Gruppe auch immer, dann bist du der kleinste Teil der Gesellschaft. Das heißt, du bist ein Teil davon. Deshalb finde ich immer diesen Satz so schön, werde selber zu der Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.
Ja, schön. Den liebe ich auch sehr. Ja. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ja, liebe Maike, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat mir ganz viel Freude gemacht.
Dann wünsche ich dir eine gute, humorvolle Zeit.
Dankeschön.
In den nächsten Wochen, Monaten.
Ja, in diesem Sinne heiter weiter.
Ja, danke schön. Ebenfalls. Hat mir Spaß gemacht.
Das ist schön. Ja, dann bis zu einem weiteren Mal. Ich wünsche dir das
Gerne.
Allerbeste. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.